Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
Solche Kisten dürfen nirgendwo stehen. Sie dürfen aber vor allen Dingen nicht am Hauptbahnhof stehen. Das ist ein Eingangstor in die Stadt. Oder eben solche Hochhäuser, die mitten in den Mauerstreifen gebongt werden.
Das Problem ist nicht, dass es die Investoren gibt. Das Problem ist, dass die keinen ernstzunehmenden Gesprächspartner haben, der klar sagt, was er will, mit dem sie verhandeln können.
Von diesen Städten wird bleiben, der durch sie hindurchging, der Wind. Bertolt Brecht schrieb das vor 100 Jahren, noch bevor er nach Berlin zog. Passt zu allen zugigen Ecken aller Städte, aber nicht zu Berlin, dachte ich lange. Hier bleibt ja Geschichte immer sichtbar, dachte ich mal. Und jetzt sprechen wir in der zweite Gedanke über die gegenwärtige Baukultur in Berlin. Ich bin Natascha Freundl und ich finde mich neuerdings oft zwischen Neubauten wieder, die auf mich jedenfalls gesichts- und geschichtslos wirken. Berlin baut neu, aber öde. Darüber spreche ich heute mit zwei Berlin-Kennern, die es bestimmt besser wissen. Nikolaus Bernau ist Architekturkritiker, vor allem bei der Berliner Zeitung und auch bei RBB Kultur. Herzlich willkommen, Herr Bernau.
Schönen Tag.
Und Jens Biski ist Berlin-Biograf. Vor 2 Jahren erschien sein großes Buch über die Geschichte Berlins von den Anfängen bis heute. Er ist nicht nur Berlin-Biograf, bis vor kurzem war er Redakteur im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und seit Jahresanfang 2021 ist er beim Hamburger Institut für Sozialforschung, dort leitender Redakteur der Zeitschriften Mittelweg 36 und Soziopolis. Herzlich willkommen, Jens Biski.
Hallo.
Wir haben uns ein paar Stationen in Berlin ausgesucht, die wir näher betrachten wollen. Viele liegen in Gleisnähe. Und dabei lassen wir einige wichtige Großprojekte links und rechts liegen, auch den Schlossneubau, also das Humboldt-Forum, den Axel-Springer-Campus, das Tacheles-Gebäude, die James-Simon-Galerie und vieles andere mehr. Das sind Baustellen, die eigentlich eine eigene Sendung verlangen. Und ein bisschen Mut zur Lücke braucht man bei diesem Thema ohnehin. Wir fahren gedanklich mit der Bahn vom Hauptbahnhof zum Ostbahnhof und weiter nach Brandenburg zum Schienenausbau. Ein paar Schlaglichter auf die heutige Baukultur oder Unkultur und auf die Herausforderungen der Zukunft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen beiden geht, am Hauptbahnhof schon drinnen, aber über den Bau selber müssen wir jetzt gar nicht weitersprechen. Aber schon drinnen erinnere ich mich an diese Brecht-Worte, der Wind, der da hindurchgeht, dieses zugige Gelände. Und wenn man rauskommt, wird es nicht besser. Oder Herr Bernau, wenn wir erstmal auf die Südseite gucken, da stehen sehr uniforme Hausblöcke, viele Hotels sind da entstanden und man hat es mit dieser sogenannten Berliner Rasterfassade zu tun, Beton mit schmalen Fenstern, die auch so ein bisschen schießscharten-ähnlich aussehen.
Also auf jeden Fall ist das mal nicht der attraktivste Ort von Berlin, um sich mit irgendjemandem, aus welchen Gründen auch immer, zu treffen, es sei denn, man möchte möglichst schnell in den Tiergarten gehen. Das ist mal ganz klar. Es gibt allerdings, muss man sagen, genau auf dieser Fläche derzeit auch zumindest eines der witzigsten neuen Gebäude Berlins. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein revolutionäres Gebäude ist, was ähnliches. Das hat man also wirklich so ziemlich weltweit überall schon mal gesehen. Aber für Berlin ist diese große Glaskiste mit den gegeneinander verkippten Scheiben, durch die ständig sich so Pyramidenmuster abbilden, das ist was ganz, ganz Besonderes, weil dort doch immerhin versucht wurde, wenigstens im Ansatz, mal aus dem ästhetischen Schema genau von diesen Schießschartenfenstern rauszukommen, weil auch wenigstens versucht wurde, in Ansätzen nur so eine Art Idee von, wie könnte man ökologisch bauen, ohne gleich jetzt Grünbepflanzung draußen zu machen, weil das alles mal angedacht wurde. Und das sind ganz große Faktoren, die in Berlin einfach überhaupt keine Rolle bis jetzt spielen. Ja, also mal eine neue Form erfinden, mal über Ökologie nachdenken, mal darüber nachzudenken, dass man nicht einen Bürobauplan, den die Investoren vorgeben, 1:1 in Architektur umsetzen muss, also in Betonbau, wenn man so will. Alle so eine Themen, die kann man wirklich auf diesem Südplatz vorm Hauptbahnhof leider sehr, sehr gut sehen. Man sieht sozusagen die ganz schlimmen Auswüchse. Man sieht aber eben auch, es könnte anders laufen, wenn ein bisschen mehr Offenheit in der Stadt wäre.
Und dann blicken wir mal Richtung Norden. Da entsteht ein Viertel, das heißt Europa City und wird mit dem Slogan mit Leidenschaft urban. Wie geht es denn Ihnen, Herr Biski? Zieht es Sie da leidenschaftlich hin zu dieser Urbanität?
Nein, wenn ich daran vorbeifahre, was oft passiert, dann habe ich nie das Bedürfnis auszusteigen und da reinzugehen, obwohl da so ein paar Fake-Straßen angelegt worden sind. Mein erster Eindruck, als das emporwuchs, war, das können die nicht ernst meinen. Das ist nämlich völlig unentschlossen, was da gebaut worden ist. Ich finde es einmal im Vergleich zum Hauptbahnhof, und ich habe mich damals sehr gefreut, als dieses Gebäude mit Feuerwerk eröffnet worden ist und dachte, ja, jetzt beginnt ein nächster Schritt der Stadtentwicklung. Aber die Fassaden stehen in überhaupt keinem Verhältnis zu dieser Monumentalität, die der Hauptbahnhof dann ja doch hat. Und außerdem, und das ist mein Problem mit sehr vielen neueren Bauten, Bebauungen in Berlin, strahlt es absolute Homogenität aus. Man hat das Gefühl, da wollen Leute unter sich bleiben.
Und es erinnert auch so ein bisschen,
ist man
also
nicht
mich
eingeladen.
Jedenfalls ostgeprägt, wie Sie ja auch, an Plattenbau.
Ja, nur hat es den Nachteil, dass dort nicht so viele wohnen wie im Plattenbau und dass es sehr viel teurer ist. Also das ist sozusagen, man hat die ästhetischen Nachteile des Plattenbaus verbunden mit sozialen und, ich sag's jetzt mal, urbanen Nachteilen des Plattenbaus. Und was hier urban meint, wäre noch die Frage. In meinen Augen ist ja urban immer eine Art des Verhaltens, würde ich damit bezeichnen, dass man sehr stressresistent in Konfliktsituationen trotzdem halbwegs freundlich, friedlich, routiniert agiert und das Ganze nicht so ungeheuer ernst nimmt. In diesem Viertel ist nichts urban. Das Versprechen, das dahinter steckt, ist ein reines Werbeversprechen. Hier sitzen irgendwie abends Leute und spielen Berlin, so wie man das aus Fernsehserien kennt. Das findet dort nicht mal das statt.
Nee, ich finde das sogar teilweise noch krasser. Also die Bauten sind sich schon überraschend ähnlich. Obwohl man sich wirklich angestrengt hat, jeder Architekt musste da irgendwie eine besondere Balkonform erfinden. Es sind übrigens größtenteils absolut absurde Balkons, die man überhaupt nicht benutzen kann. Aber das ästhetische Problem ist gar nicht das Zentrale, sondern das Zentrale ist, dass es eben sozial so irrwitzig homogen ist. Also gerade ein Bahnhofsviertel, und das ist eigentlich klassischerweise ein Bahnhofsviertel, ist geprägt traditionell von Konflikten. Dort werden die Konflikte der Gesellschaft ausgetragen. Und dort werden sie auch sichtbar. Und ich meine, wir haben es geschafft, in Berlin eine Bahnhofsstadt zu bauen, in der es überhaupt keine Prostitution gibt. Das dürfte das einzige Bahnhofsviertel der Welt sein, in der es keine Prostitution gibt. Also ich meine, das klingt jetzt erstmal sehr lustig, aber das ist ein Hinweis darauf, dass dort eben auch keine echte Wirtschaft stattfindet, dass dort viel zu wenig Leute sind, dass dort viel zu wenig Konfliktbereitschaft ist und auch Konfliktwillen. Es war vor, ach Gott, das ist jetzt bestimmt schon 15 Jahre her, muss man sagen, gab es eine Bürgerversammlung, eine sogenannte. Das war natürlich ein Problem, da eine Bürgerversammlung zu machen, weil das war ja ehemaliges Bahnhofsgelände. Also da gab es eigentlich keine Bürger in dem Sinne, sondern die kamen dann aus Moabit und aus Wedding rüber. Aber immerhin, diese Bürgerversammlung war dort und dann war dort die Senatsbaudirektorin Regula Lüscher. Und sie wurde halt auch also heftig angegangen, ja, warum da nicht mehr sozialer Wohnungsbau stattfindet, warum das im Grunde genommen reines Viertel für reiche Leute ist, warum das so homogen wird und so weiter. Und dann sagte sie nur ganz hilflos, ja, ich kann ja nichts machen, weil das lohnt sich erst ab 8 Euro zu bauen und erst ab 10 Euro kann man überhaupt Geld verdienen und ich als Staat kann da überhaupt nicht eingreifen. Was sachlich einfach mal falsch ist. Der Staat hat riesige Regelinstrumente und setzt die übrigens auch ziemlich rabiat ein, ganz oft. Aber dort hat man versucht, eine Stadt zu bauen, die dem Kommerz überlassen wurde. Das ist vollkommen in die Hose gegangen.
Das Gelände gehörte ja auch ursprünglich der Bahn und war auch in staatlicher Hand. Das Problem ist ja, dass man dann diese Flächen einfach verkauft.
Ja, man hat die alle verkauft. Und das ist ein zentrales Problem der gesamten Stadtplanung, nicht von Berlin. Das muss man ganz klar sagen, das ist ein ganz Deutschlands Problem, dass seit den 1990er Jahren gab es quasi die Behauptung, der Staat kann keine Grundstücke managen, er kann keine Architektur managen, er kann nicht mal Planung managen. Das ist eine Angelegenheit, die kommt pur aus Amerika rüber. Sie stimmt auch in Amerika nicht, sie stimmt in Europa mit unseren hochentwickelten Planungsinstrumenten überhaupt gar nicht. Und das hat zur Folge gehabt, dass man unglaubliche Mengen von Land verkauft hat. Teilweise Land, das ja sich seit Jahrhunderten in öffentlichem Besitz befand. Und die Bahn wurde beispielsweise gezwungen, um ihre eigene Privatisierung zu finanzieren, ihr Landbesitz zu finanzieren. Nun braucht man ganz vieles von diesem Land wirklich überhaupt gar nicht mehr für Bahnzwecke. Also war das durchaus eine sinnvolle Angelegenheit, dieses Land für Wohnungsbau umzunutzen. Aber was man gemacht hat, war es zu kommerzialisieren und damit die Preise in die Luft zu jagen. Das ist kein Berliner Problem. Das ist in Hamburg mit dem Hafen passiert, das ist in Köln mit dem Rheinufer passiert, das findet man überall wieder, das findet man in Paris an der Seine, das findet man in London auch. Aber in Berlin ist es eben so besonders krass zu sehen, weil die Entwicklung so schnell abgelaufen ist und weil die Qualität, die dabei rausgekommen ist, so mittelmäßig ist. Man kann sich ja nicht mal drüber ärgern. Ja, es ist ja nicht schlecht, es ist aber auch nicht gut, es ist irgendwo so in der Mitte gelandet.
Aber eine Frage schließt sich da für mich an. Nun gibt es immer Unfälle in der Stadtplanung. Es gibt in jeder Stadt schlechte Architektur, die darum steht. Oder das ist im Grunde die Mehrheit, ist schlechte Architektur. Und gute Städte arbeiten sowas weg. Wir können jetzt noch lange über dieses misslungene, falsch geplante, nicht politisch
Wir kommen gleich zum
richtig
nächsten.
Entwickelte Projekt reden. Nur was macht man damit? Es wieder abzureißen ist ja keine Lösung. Also wie kann man dort trotz der schlechten Voraussetzungen irgendwie so etwas wie städtisches Leben erzeugen?
Ich denke tatsächlich, ein Weg wäre, dass man dort das, was noch möglich ist, jetzt mit ganz billigen Wohnungen bebaut. Dass man einfach einen Konflikt herstellt, den man bis jetzt nicht hat, ganz klar. Den hat man bis jetzt dort nicht. Einfach auch Konflikte herausfordert, um damit die ganze Sache in Schwung zu bringen. Das ist das eine. Und das andere ist, wahrscheinlich wird es, man, also zynisch muss man sein, wird es so wahr sein wie bei vielen Wohnungsbauprojekten der 1890er Jahre, also der Kaiserjahre, 1880, 1890er Jahre. Das muss erst einmal richtig bankrott gehen. So richtig satt. Und dann kann das Ganze billig neu verkauft werden und kann billig neu auf den Markt kommen. Und dann können dort gemischte Verhältnisse entstehen.
Fahren wir mal weiter Richtung Ostbahnhof. Eigentlich geht die Katastrophe da weiter. Ähnlich wie Sie, Herr Bieski, habe ich mich nie länger auch in dieser Europa City am Hauptbahnhof aufgehalten. Ich war auch schon länger nicht mehr an der East Side Gallery. Das habe ich neulich festgestellt, als ich da spazieren gegangen bin mit der Familie. Neujahrsausflug gewissermaßen. Und habe gedacht, huch. Was ist denn hier passiert? Hier werben große Blöcke mit High-Class-Apartments vor der bunten Mauer. Und seit Oktober 2018 befindet sich auf dem ehemaligen Gewerbegebiet des Ostgüterbahnhofs ein sogenanntes Entertainment-Viertel mit Shopping-Mall, Bowling-Bahn, Event-Arena für ein wieder durch und durch urbanes Publikum. So die Werbung. Wird der Begriff urban nicht massiv missbraucht?
Das Viertel, das wir dort haben, ist eigentlich kein Stadtviertel. Das ist ein Gewerbegebiet, das man früher irgendwo an der Autobahnauffahrt gestellt hat. Und das hat man hier mitten in die Stadt, in einer der schönsten Lagen der Stadt, hingepflanzt. Und dort kann man jetzt so tun, als würde man sich amüsieren. Ich kann damit wenig anfangen. Ich finde, da ist eine Riesenchance verschenkt worden, weil ja zu den erfreulichen Entwicklungen nicht nur in Berlin, aber auch in Berlin in den letzten Jahren gehört hat, dass man die Flussufer wieder entdeckt hat, dass man den Fluss wieder richtig in die Stadtlandschaft integriert hat, ihn genutzt hat. Jeder, der mal in einer dieser vielen Bars an der Spree gesessen hat und dort irgendwie Nächte vertrödelt hat, der weiß, wie schön das sein kann. Und stattdessen hat man dort jetzt so auch wieder mäßig interessantes Amüsierviertel hingesetzt. Und ich war aufgrund der Pandemie lange nicht mehr da. Aber auch dort kenne ich niemanden, der sich gern dort aufhält oder mir erzählt, du, da habe ich das und das erlebt. Also wenn nicht irgendwas in dieser Mehrzweckhalle da los ist, irgendein Konzert, dann gibt es keinen Grund, da hinzufahren.
Was Sie beschreiben, Jens Bieski, das war ja gerade urbanes Leben an der Spree. Und ich habe fast den Eindruck, dass das, was rund um die Mercedes-Benz-Arena passiert, so ein Gegenentwurf des Kommerzes ist gegen diese so ein bisschen frei flottierende, auch dann im Hintergrund Stichwort Berghain, sehr lebendige, tatsächlich urbane Kultur.
Da würde ich jetzt mal ganz kurz doch was reinwerfen, weil wenn wir jetzt die Homogenität der Wohlhabenden beklagen auf der einen Seite und sagen, das ist keine richtig urbane Kultur, dann ist die Homogenität derjenigen, die in Clubs gehen, natürlich genauso anti-urban. Also gerade diese vielen Clubs und so weiter, das war großartig. Aber es war auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, das war der große urbane Entwurf, der da passiert ist. Das hat sich entwickelt. Und das war eben auch die Zeit der 1990er, in der in Berlin unglaublich viele Freiräume waren. Deswegen ist die Stadt so weltberühmt geworden, weil sie so viele Freiräume hatte. Aber das war auch irgendwie absehbar, irgendwann mal, dass so etwas geordnet werden muss. Einfach deswegen, weil es eben eine restliche Bevölkerung von etwa 3,5 Millionen Einwohnern gibt, die auch einen Anspruch haben, dort langwandern zu wollen und die auch einen Anspruch auf Innenstadt haben.
Aber diese Freiräume waren ja offen für alle und standen doch für eine Bereitschaft, alle, die vielleicht ein bisschen alternativ leben wollen, denen Räume der Begegnung zu schaffen.
Das ist der große Unterschied zu diesen großen Neubaugebieten jetzt rund um die Mercedes-Benz-Arena rum. Da soll gar keiner reinkommen, der irgendwie stört. Deswegen hat sich da auch kein richtiges Amüsierviertel entwickelt. Also die Amüsierviertel von New York oder von London oder auch von Paris, die sind eben hoch anstrengend auch für die Umwelt. Und da passiert vor allen Dingen auch nachts viel. Die sind sehr laut und die sind anstrengend. Da sind viele Leute unterschiedlichster Ideen und unterschiedlichster Herkünfte. Das muss man alles am Ostbahnhof gar nicht befürchten. Wer sich da eine Wohnung kauft, hat da eine garantierte Pensionswohnung.
Und wir haben es auch hier wieder mit einer Kommerzialisierung, mit Ausverkauf von sehr lebendigen Ort, Eastside Gallery, zu tun. Hätte die Stadt da nicht eine andere Verantwortung, gerade gegenüber der ikonisch bemalten Mauer, dem letzten Rest, sozusagen Originalmauer, abgesehen noch von dem Stückchen da an der Bernauer Straße, hätte die Stadt da nicht eine Verantwortung, auch mehr Platz zu halten, Freiraum für die Geschichte?
Das glaube ich. Ich will vorher noch was anderes sagen, weil diese Clubs, wenn man an den Türstehern vorbeikam, waren schon sehr bunt gemischt. Da traf man auch Leute aus verschiedenen sozialen Milieus und aus sehr vielen Ländern der Welt. Was man jetzt dort, wenn man sich die ganzen Bauprojekte anschaut, am Ostbahnhof und an der Spree dort, merkt, ist, die richten sich an ein Publikum, das nur noch an inszenierter Stadt interessiert ist. Die versprechen dann, sie wohnen an der Spree wie in New York. Das sind so die Werbeversprechen. Dass man an der Spree wie an der Spree wohnen könnte, kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Und dann hat man das ungeheure Problem, dass wir seit, ich würde sagen, 15 Jahren in Berlin keine ordentliche Stadtbaupolitik mehr haben. In den 90er Jahren auf Hans Stümmern ist mit Gründen und auch aus falschen Gründen viel geschimpft worden. Aber man konnte auf den wenigstens schimpfen, weil der wusste, was er wollte. Der hatte seine Vorstellung davon, dass kein Einzelhaus die Umgebung dominieren sollte, sondern dass mit Traufkante einer bestimmten Fassadengestaltung festgelegt ist, das Allgemeine entscheidet und nicht das Einzelne. Das ist viel kritisiert worden und dann ging Herr Stimmern und seitdem habe ich das Gefühl, die Stadt drückt sich darum, Erwartungen an Bauherren und an Investoren zu formulieren. Jetzt werden Investoren immer sagen, nee, wir haben da wahnsinnig viele technische Vorschriften und die müssen wir alle einhalten. Aber was die Allgemeinheit ästhetisch und für die Stadt von Investoren verlangt, was sie erwartet, das ist nicht festgelegt worden, nach meinem Eindruck. Und es ist vor allem auch nicht mehr öffentlich diskutiert worden. Also wir hatten in den 90ern hier riesen Architekturdebatten und jetzt ist das wieder in den kleinen Kreis der Fachleute zurückgekehrt, die Diskussion.
Also das ist zweifellos ein Riesenproblem, auch kein Berliner Problem, muss man sagen, aber in Berlin besonders krass deutlich, weil wir eben diese breite Planungskultur in den 1990er hatten und auch breite Debattenkultur darüber. Und das hat sich massiv geändert. Also es ist heute eine Fachdebatte. Es gibt dann diesen Beratungsgremium und jenes Beratungsgremium. Und also Senatsbaudirektorin Regula Lüscher lässt sich wirklich reichlich beraten. Das kann man absolut nicht bestreiten. Nur das Resultat ist eben so wahnsinnig enttäuschend. Und das ist schon krass, wenn man sich anguckt, was Berlin mal bedeutet hat für die Stadtplanung und für die Architektur. Nicht nur jetzt in den gloriosen 20er Jahren, ganz zweifellos. Und ich wüsste jetzt auf Anhieb kein einziges Wohnungsbaugebiet zum Beispiel, das es heute mithalten kann mit der Wohnstadt Kallikin von Bruno Taut von 1929. Ja, das ist bis heute einfach mal unübertroffen gut. Oder mit dem Hansaviertel aus den 1950er Jahren. Das ist fantastisch gut geplant. Und da sehe ich den Qualitätsabbruch so krass, ja, dass die Sachen einfach nur noch gemacht werden, dass man das versucht, irgendwie über Wettbewerbe und Beratungsgremien ein bisschen zu steuern, dass es nicht ganz so schlimm aussieht. Aber letztlich kommt dann eben so, Entschuldigung, ich muss noch mal ganz kurz zurückfahren, kommen dann eben so eine Kisten raus, wie die, die am Hauptbahnhof stehen. Solche Kisten dürfen nirgendwo stehen. Sie dürfen aber vor allen Dingen nicht am Hauptbahnhof stehen. Das ist ein Eingangstor in die Stadt. Oder eben solche Hochhäuser, die mitten in den Mauerstreifen gebongt werden. Das geht eigentlich nicht. Und das ist öffentliches Planungsrecht. Da hätte es die Möglichkeit gegeben, des Staates, der Stadt einzugreifen, zu sagen, auf diesem Mauerstreifen könnt ihr einfach nicht bauen. Ihr könnt die Grundstücke gerne kaufen, das ist dann euer Problem. Aber ihr könnt dort niemals bauen. Und den Mauerstreifen bebaut zu haben in irgendeiner Form, das ist ein absoluter GAU gewesen. Also an dieser Stelle, an der Spree meine ich jetzt. Andere Stellen, Bernauer Straße, kann man drüber debattieren. Da sind das Riesenschneisen gewesen. Potsdamer Platz wäre natürlich ein Desaster gewesen, wenn man da nicht gebaut hätte. Aber es gibt eben Stellen und es gibt andere Stellen. Und da fehlt wirklich das, was Herr Bieske vollkommen richtig gesagt hat. Da fehlt in den letzten 15 Jahren eine Idee davon, was soll Berlin eigentlich sein?
Eine Anmerkung und eine These, über die wir vielleicht reden können. Also die Anmerkung ist, es gibt dann um diese vielen Fehler und diese spürbare Schwäche der öffentlichen Hand in Berlin, wenn es um Stadtplanung geht, zu kompensieren, so eine Rhetorik gegen Investoren. Ich reagiere darauf immer allergisch. Man kann eine Stadt ohne Investoren und Kommerz nicht bauen. Also einige der gut funktionierenden Stadtteile in Berlin, etwa Lichterfelde und Friedenau, sind von einem Großspekulanten entworfen und gebaut worden im 19. Jahrhundert. Das Problem ist nicht, dass es die Investoren gibt. Das Problem ist, dass die keinen ernstzunehmenden Gesprächspartner haben, der klar sagt, was er will, mit dem sie verhandeln können. Und ich habe dann, jetzt komme ich zur These, die Vermutung, es hängt dann doch alles mit dem Tempelhofer Feld irgendwie zusammen. Da gab es diese Riesenklatsche für den Senat, dass sie dort nicht bauen durften, am Rand. Das Projekt war auch nicht so wahnsinnig gut, aber doch in vielem interessant. Dass sie dort nicht bauen dürfen. Und seitdem habe ich das Gefühl, versucht die Landespolitik, alle Projekte, an denen sie irgendwie beteiligt ist, so zu gestalten, dass sie erstens endlos zerredet werden und zweitens so mittelmäßig sind, dass keiner die Energie aufbringt, wirklich energisch was dagegen zu sagen.
Also ganz charakteristisch für den Prozess war diese ganze Planungsgeschichte rund um die Zentrale und Landesbibliothek. Da gab es irgendwie das Projekt für das Tempelhofer Feld. Konnte man jetzt darüber streiten, ob unbedingt da eine Zentrale und Landesbibliothek gebaut werden musste. Die Bibliothekare hatten von vornherein gesagt, Leute, wir haben ein großes Bibliotheksgebäude. Das muss man einfach nur erweitern. Nämlich die Amerika-Gedenkbibliothek am Hallischen Ufer. Ist super erschlossen, zwei U-Bahn-Linien, möglicherweise irgendwann mal dann doch mal nochmal eine Straßenbahnlinie. Ich glaube ja inzwischen nicht mehr dran, aber theoretisch dann schon. Man kommt von Ost, West, Nord, Süd, super hin, ist der perfekte Standort für eine große öffentliche Bibliothek, haben die Bibliothekare immer gesagt. Okay, zerschlägt sich das Projekt am Tempelhofer Feld. Daraufhin kommt der Senat dann nach 2 oder 3 Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr genau, Prüfungsplanung, kommt er zu einem Schluss, neben der Amerika-Gedenkbibliothek könnte man doch gut bauen. Das wusste man vor etwa 20 Jahren schon ganz gut. Vor 30 Jahren gab es sogar schon mal einen Wettbewerb dafür. Jetzt gibt es einen neuen Plan. Und da hat man dann gesagt, ja, wir müssen jetzt die ganze Baumasse dahin knallen. Und jetzt stellt sich plötzlich heraus, ja, diese Baumasse ist viel zu groß, die dahin soll. Statt jetzt zu sagen, okay, wir überlegen jetzt mal bibliothekarisch, wir überlegen, was andere Nationen gemacht haben, was andere Städte gemacht haben, von Helsinki bis Seattle oder stattdessen sagt man, ja, okay, dann überlassen wir das jetzt erstmal einem bürgerschaftlichen Gremium, irgendwie in Kreuzberg, die sollen das jetzt mal entscheiden. Wir können dem Herrgott auf Knien danken, dass dieses Gremium als allererstes entschlossen hat, diese hässlichen Bäumchen neben der Amerika-Gedenkbibliothek zum Abriss freizugeben. Deswegen kann dort überhaupt irgendwas gemacht werden. Aber wirklich nicht deswegen, weil der Senat sich da hinstellt und sagt, wir machen das jetzt und sofort dort. Ganz im Gegenteil, dieses Riesenprojekt, über das seit 60 Jahren debattiert wird, seit 60 Jahren, dieses Projekt ist mal wieder verlagert worden auf, glaube ich, derzeitig 2029, 2030, irgendwas in der Richtung. Und das ist das zentrale bildungspolitische Projekt von Berlin. Bildungsbauprojekt, wenn man so will.
Das will ich sehr gern unterstützen. Es ist die größte öffentliche Bibliothek Deutschlands. Und wenn wir vorher über Homogenität in vielen Vierteln geklagt haben, dort findet man Menschen, Kinder, Jugendliche aus sehr unterschiedlichen Milieus und Familien. Die sind dort alle miteinander. Und die Amerika-Gedenkbibliothek ist ein guter Bau. Noch immer spürt man aber in dieser größten öffentlichen Bibliothek Deutschlands die Folgen der Teilung, weil die an verschiedenen Standorten ist, in Ost und in West. Das ist so absurd und es ist eigentlich eine Aufgabe der Stadt Berlin. Aber sie schafft es nicht, obwohl in der Bibliothek die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder neue Pläne formulieren, obwohl die dort immer wieder ihren Bedarf anmelden, schafft es die Stadt nicht zu sagen, das ist unser Projekt, sondern sie zerschwätzt es.
Schauen wir doch mal dahin, wohin Berlin sich künftig entwickeln soll, beziehungsweise wie die Entwicklung ins Umland sich gestaltet. Wir bleiben bei den Gleisen und sprechen über den sogenannten seesternförmigen Plan, mit dem Berlin die Anbindung nach Brandenburg plant. Das ganze Projekt heißt I-2030, aber der Begriff sternförmig, den habe ich von Ihnen, Nikolaus Bernau. Können Sie uns näher erklären, warum das so heißt?
Naja, das hat sozusagen den üblichen historischen Vorlauf. Berlin an sich hat sich als Stadt ja sehr seltsam entwickelt, weil es eine Agglomeration von unterschiedlichen Städten ist, die aber im Wesentlichen sich entlang des Eisenbahnnetzes entwickelt haben, das seit den 1860er Jahren etwa ausgebaut wurde und das dann doch wieder konzentrisch auf Berlin organisiert war im Wesentlichen. entlang dieser Eisenbahnlinien, das sind im Wesentlichen 5, deswegen redet man immer vom Seestern oder vom Sternmodell, entlang dieser 5 Eisenbahnlinien haben sich vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg Siedlungskerne entwickelt. Jetzt ist es eben tatsächlich seit letztem Jahr offizielle Landesplanung, dass sich die ganze Region entlang dieser Eisenbahnlinien entwickeln soll, die übrigens meistens begleitet werden auch gleichzeitig von großen Hauptverkehrsstraßen und damit ausstrahlen soll in das Brandenburger Umland. Das ist hoch umstritten unter Planern und zwar aus 2 Gründen. Der erste und zentrale Grund ist der im Grunde genommen genau an das anschließend, was wir gerade beschlossen haben. Es ist einfach nur die Akzeptanz dessen, was so und so passiert. Die ganzen Umlandgemeinden von Berlin haben überall Bauland ausgewiesen für die berühmt-berüchtigten Einfamilienhaussiedlungen. Und die sind jetzt irgendwie so in die Gegend gewürfelt worden. Und jetzt hat man die dann eben erschlossen. Und jeder, der halbwegs vernünftig ist, versucht, sein Häuschen so zu bauen oder seine neue Wohnung so zu finden, wenn er ins Umland von Berlin geht, dass er etwa 20 Minuten von der Eisenbahn entfernt ist, höchstens. Das heißt, man gibt im Grunde genommen die Aufgabe von Planung ab an den Markt, schlichtweg. Ja? Das ist das eine. Und das zweite ist, was, und das halte ich für noch fataler bei der ganzen Angelegenheit, man vergibt die Möglichkeit oder man ignoriert sie schlichtweg, dass Berlin Kraft abgeben muss. Berlin hat viel zu viel Kraft abgesaugt aus dem Brandenburger Umland. Wir sind viel zu stark. Wir können das alle gar nicht mehr organisieren, dieses ganze Wirtschaften, diese vielen Leute, die zusammen sind, die viele Verwaltung etc. Wenn man jetzt endlich mal Sachen wieder zurückgeben würde an die Mittelgemeinden, Städte wie Brandenburg-Havel, wie Bernau, wie meinetwegen sogar das kleine Wriezen oder Frankfurt-Oder und denen eine wirkliche Bedeutung gibt, dann ziehen dort auch wieder Leute hin. Dann kriegen die wieder eine eigene Kraft. Das war das große Modell der 1990er Jahre und das ist letztlich einfach, Entschuldigung, verschlammt worden. Also man möchte gar nicht sagen, da gab es niemanden, der dagegen war, sondern das war irgendwie so, ja, wir gucken mal so, was so der Markt hergibt. Und dann hat sich der Markt eben für dieses Sternmodell entschlossen und ich halte das persönlich für ganz fatal, weil es eben Brandenburg letztlich nur noch zum Umland von Berlin macht.
Ich finde das unheimlich praktisch, dass ich zukünftig noch leichter ins Umland kommen kann. Aber das ist natürlich aus der Berliner Perspektive gedacht. Hat denn Brandenburg nicht die Kraft von sich aus, sich stärker zu positionieren als eigene, ja, kleinstädtische Zentren?
Na, Brandenburg macht da, soweit wie ich das sehe, schon einiges. Es ist aber ein kleines, nicht sehr bevölkerungsreiches Bundesland. Und wir haben jetzt Wahlen in diesem Jahr hier in Berlin. Und ich würde mich freuen, wenn so etwas wie eine Fusion von Berlin und Brandenburg als Projekt wieder auf die Tagesordnung käme. Ich kann mir gut vorstellen, dass Berlin einfach nur aus Bezirken besteht und einer Stadtregierung oder Koordinierung. Und das Bundesland Berlin-Brandenburg, das ich für vernünftig halten würde, dann in Potsdam seinen Regierungssitz und seiner Hauptstadt hat. So könnte man versuchen, zu anderen Gewichtungen zu kommen. Was jetzt passiert, da gebe ich Herrn Bernau recht, ist nichts weiter, als dass man den Starken mit öffentlichem Geld noch mehr Stärke zuschustert. Das ist nicht gut für Brandenburg, das ist aber auch nicht gut für Berlin. Und beides gehört zusammen. Berlin war immer eine Zuwanderungsstadt, aber in der Geschichte, die meisten Zuwanderer kamen immer aus Brandenburg.
So schön ich das Modell von Herrn Bieski so in der Theorie fände, in der Praxis bedeutet das, dann müsste die Großgemeinde Berlin zerschlagen werden. Man müsste die Entwicklung von vor 100 Jahren, von 1920, auf jeden Fall auflösen, aus rein demokratischen Gründen. Berlin hat etwa 3,7 Millionen Einwohner, wird möglicherweise auf 4 Millionen wachsen. Bevölkerungsstatistiken ist so ein bisschen problematisch zu glauben. Um 2000 glaubt mir mal, wir werden auf 3 Millionen runtersacken. Jetzt sind wir bei 4 Millionen möglicherweise. Brandenburg, da ist man sich relativ einig, wird maximal 2,5 Millionen behalten. Das heißt, jedes künftige Parlament, das in irgendeiner Form paritätisch zusammengesetzt sein müsste, würde eine erdrückende Mehrheit von Berliner Abgeordneten haben. Solange Berlin als eigene Kommune im Stück zusammengesetzt behandelt wird. Diese Gemeinschaft von Berliner Abgeordneten würde die Brandenburger Abgeordneten in jedem Parlament immer an die Wand drücken. Das tun sie ja jetzt schon. Das heißt, wenn ein Modell funktionieren soll von einer Vereinigung von Berlin und Brandenburg, hieße das, dann muss Berlin zerschlagen werden. Anders geht es nicht. Ich persönlich glaube an
die. Nicht mit.
Nee, das ist Städte wie, ich meine, Spandau ist eine Stadt mit 350.000 Einwohnern. Es gibt keinen unbedingten Grund, dass bei Berlin bleibt. Oder Köpenick hat auch 300.000 Einwohner.
Und dass Oranienburg nicht dazu gehört.
Und dass Oranienburg nicht dazu gehört oder Potsdam, das knapp halb so groß ist. Das ist ein schönes Theoriegespiel. Ich persönlich glaube nicht daran, dass sowas kommt. Sondern ich persönlich glaube, wenn wir vor allen Dingen die ökologischen Probleme lösen wollen, die mit diesem ganzen Transportverkehr entsteht, durch dieses ununterbrochene Ausweisen von neuem Bauland entsteht, wenn wir die sozialen Probleme in den kleinen Städten lösen wollen, die sind einfach erheblich. Einfach deswegen, weil diese kleinen Städte keine Aufgabe mehr haben, keinen Sinn, keine Zukunft in dem Sinne, dann muss Berlin gezwungen werden, abzugeben. Gerichte abgeben, staatliche Verwaltungsstellen abgeben, große zentrale Gesundheitsbehörden abgeben, etc. Einfach abgeben. Es muss gezwungen werden dazu. Oder muss ich eben, das wäre natürlich das viel Bessere, freiwillig dazu bereit erklären. So, dass eben zum Beispiel Professoren für die Universität in Frankfurt-Oder nicht jeden Tag pendeln. Ja, Frankfurt-Oder hat gar kein eigenes Universitätsleben, was man als Universitätsleben bezeichnen könnte. Nicht mal Cottbus hat das, obwohl Cottbus ja nochmal ein gutes Stück weiter entfernt ist. Sondern die pendeln die Leute. Da pendeln die Studierenden teilweise.
Ich merke immer wieder in der zweite Gedanke, egal worüber wir sprechen, ob wir über die Öffentlichkeit und ihre Feinde sprechen oder ob wir über das Miteinander von Kulturen und Rassismus sprechen. Es drängt sich zu verschiedensten Themen immer wieder das Thema Ökologie, Herausforderung der Zukunft, Klimakrise. Man glaubt es zum Teil gar nicht, wie sehr dieses Thema alle anderen Themen überwölbt. Und die nächste Herausforderung, wenn wir einmal die Corona-Pandemie hinter uns gelassen haben, wird auf jeden Fall die Veränderung des Klimas und unser Zusammenleben unter sehr veränderten klimatischen Bedingungen sein. Ist natürlich auch eine riesige Herausforderung für Stadtentwicklung. Was erwarten Sie denn von der jetzt schon viel geschmähten Stadtbaupolitik in dieser Richtung, Jens Biske?
Während ich beim Zusammenschluss oder dem Zusammenarbeiten von Berlin und Brandenburg wirklich für eine große Lösung bin, bin ich in diesen ökologischen Fragen zunächst dafür, das Naheliegende und die kleinen Schritte zu tun. Und das heißt, man muss den öffentlichen Nahverkehr so ausbauen, dass er wirklich für alle gut zu nutzen ist. Es ist ja ein Skandal, dass auch in Pandemiezeiten nicht häufiger Züge fahren, sodass man dann immer dicht gedrängt irgendwie in den Zügen mit Maske rumsteht, statt dass man dort einen höheren Takt hätte wie in anderen Städten. Das muss geschehen und es muss möglich sein für alle, das zu nutzen. Dann braucht es für Fahrradverkehr in der Stadt neue Lösungen, wo man Fahrräder anschließen kann und Fahrradwege, auf denen die Unfallgefahr nicht höher ist als mitten auf der Autobahn mit dem Roller. Weil die so eng sind und in so schlechtem Zustand, dass man mit den anderen Mitfahrenden irgendwie die ganze Zeit kämpfen muss. Dann finde ich ein ganz wichtiges Thema für Städte, eins meiner Herzensthemen, Grün, Stadtgrün. Wenn Sie mal durch die Parks, und Berlin hat einige davon, gehen, dann merken Sie, dass Ihnen fast jede Ecke sagt, um mich kümmert sich keiner. Ich werde total vernachlässigt. Gehen Sie mal in Warschau durch die Parks und die Gärten. Die sind sauber, die sind schön, die sind gärtnerisch gestaltet. Da merkt man, da können Leute hin. Und wir haben vorhin ein bisschen Kommerzialisierung angeklagt. Ja, irgendwo müssen sich Leute treffen können, ohne gleich etwas zu verzehren oder irgendwie eine Rechnung zu bezahlen. Das kann in Parks und Gärten geschehen. Und da muss man die auch entsprechend pflegen. Dort können die Kinder, ohne dass sie irgendwie eine teure Clubmitgliedschaft haben, Sport treiben. Der Park am Gleisdreieck ist gut geworden, aber es muss mehr davon geben und man muss es pflegen. Darüber haben wir heute wenig geredet. Ich glaube nämlich, dass Stadtentwicklung, auch das ein ökologisches Thema, nicht nur damit zu tun hat, dass man was Neues plant, sondern ganz wichtig für die Stadt ist, dass sie das, was da ist, pflegt. Das ist das Problem mit der Stadt der Kaiserzeit gewesen. Da hat man die Häuser hingestellt und dann geschah da erstmal nicht viel mit denen. Dann ließ man die verfallen. Das würde ich mit den jetzigen Häusern nicht machen. Ich bin totaler Dämmgegner aus ästhetischen und ökologischen Gründen. Aber dass man einzelne Häuser vernünftig ertüchtigen kann, dass sie eine bessere Energiebilanz haben, dass man sagen kann, also liebe Berlinerinnen, Berliner, auf die Dächer setzen wir jetzt Solarpaneele aus diesem und diesem Grund. Ich verstehe nicht, warum sowas nicht geschieht. Stattdessen haben wir dann immer diese großen ökologischen Katastrophen, die uns wahrscheinlich zu Recht ausgemalt werden. Und dann steht man davor und denkt, ja, dann kann ich aber nichts machen. Das würde ich gerne in so kleinen Schritten abarbeiten.
Da ist uns, glaube ich, muss ich sagen, Berlin tatsächlich mal sogar relativ weit. Also ich meine, wir haben jetzt hier die große Philippika gestartet, aber da muss man sagen, da sind auch die Traditionen der 1980er Jahre teilweise noch sehr wirksam. Da sind ja teilweise noch die gleichen Leute in den Ämtern. Also ich meine, so ein Verwaltungsbeamter, der so mit 20 da reinkommt, der hat ja dann erstmal 50 Jahre Arbeitsteilzeit oder 40 zumindest vor sich. Und da merkt man schon, da hat Berlin sehr, sehr viel Erfahrung, gerade mit so bürgerschaftlichen Initiativen, sehr viel Erfahrung auch damit, dann doch mal plötzlich sehr schnell was zu machen. Also wie blitzschnell diese provisorischen Fahrradwege entstanden sind im letzten Jahr, das war eine Sensation. Das war unglaublich. Also ich stand mal bloß da und dachte mir, Mensch, die Stadt kann ja, wenn sie will. So wie man eben wirklich am Gleisdreieck gesehen hat, die Stadt kann tolle Parkanlagen machen. Sie müssen jetzt gepflegt werden. Und da müssen wir uns als Gesellschaft auch hinstellen und sagen, okay Leute, wir investieren jetzt mal ein bisschen weniger, sagen wir mal, in U-Bahn-Bau, Neubau, aber in die Instandhaltung von U-Bahnen, in die Instandhaltung von Parkanlagen. Oder wir kümmern uns wirklich darum, welches System ist denn preiswert? Dass wir jetzt mit einem Riesenaufwand zum Beispiel über U-Bahn-Neubau debattieren, statt zu sagen, Leute, für das gleiche Geld können wir das Zehnfache an Straßenbahnen bauen. Dann ist doch eigentlich die logische Schlussfolgerung, wir bauen das Zehnfache an Straßenbahnen. Das wäre auch so eine ökonomische Berechnung. Das ist das eine. Aber ich glaube, das andere ist die Klimafrage, die ökologische Frage ist die zentrale Frage der künftigen Stadtentwicklung überhaupt. Und das ist überhaupt keine neue Feststellung. Der ganze Begriff ökologischer Stadtumbau, der ist 1984 etwa geprägt worden, und zwar in West-Berlin. Und wir haben damals alles, wirklich bis ins letzte Detail debattiert, was heute auch debattiert wird. Und wir haben es dazwischen einfach 30 Jahre lang mal vergessen. Also bis hin zu der Sache Solarpaneele aufs Dach. Wieso werden in Berlin immer noch Häuser genehmigt, bei denen es kein Gründach gibt? Das ist der Hammer. Wieso werden in Berlin immer noch Häuser genehmigt, bei denen von vornherein große Garagen mit eingeplant sind? Wir brauchen diese Garagen in der Innenstadt nicht. Es ist einfach Unsinn. Es ist ein Eingriff in den Wasserhaushalt. Es ist eine unglaubliche Verschwendung von Baumaterial. Stahlbeton ist eines der umweltfeindlichsten Baumaterialien, die es überhaupt noch gibt. Ja, womit bauen wir in Berlin wie die Wahnsinnigen? Mit Stahlbeton. Und dann haben wir ein oder zwei Holzhäuser, die rumstehen und sind wahnsinnig stolz darauf, dass wir das machen können. Ja, hallo, in ganz Skandinavien wird überall inzwischen 6- bis 7-geschossig mit Holz gebaut. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir tun immer noch so, als wenn wir das erfinden würden.
Aber Sie haben ja gerade gesagt, Nikolaus Bernau, Berlin sei relativ weit. Was meinen Sie genau?
Das unterscheidet die Stadt sehr von anderen Städten. Wir haben unglaubliche Kompetenzen in der Stadt. Bei den Planern, bei den Verwaltungen, wir haben bei den ganzen Bürgerinitiativen, bei den vielen Leuten, die sich seit den 80er Jahren mit ökologischem Stadtumbau beschäftigt haben. Warum nutzen wir diese Kompetenzen nicht anständig aus und geben stattdessen die Entwicklung der Stadt in die Hände von Kommerzleuten, die aus guten Gründen schlichtweg nur möglichst schnell und billig bauen wollen? Und wir geben da Chancen weg, die wir haben, und die sollten wir einfach endlich mal anfangen zu nutzen und nicht ständig Angst davor zu haben, dass irgendjemand sagt, ach, ich bin nicht berücksichtigt worden.
Vielen Dank, Nikolaus Bernau, und vielen Dank, Jens Bisky. Stadtentwicklung, ein sehr, sehr weites Feld. Zudem meine Gäste, wie ich finde, ganz entscheidende Gedanken formuliert haben, denen ich gar nichts weiter hinzuzufügen habe, außer diesen zweiten Gedanken, dass wohl gegen den Ausverkauf der Stadt an Superreiche es noch mehr zivilen Widerstand braucht. Der zweite Gedanke behält das Thema Architektur auf jeden Fall im Auge. Am 29. April sprechen wir hier anlässlich der Wiedereröffnung der neuen Nationalgalerie über das Kulturforum und das umstrittene Museum der Moderne, das dort entstehen soll. Ihre Ideen, Anregungen zum Thema können Sie mir wie immer schreiben per Mail unter derzweitegedanke@rbbkultur.de oder im Kommentarfeld bei rbbkultur.de. Tschüss und danke fürs Weiterdenken, sagt Natascha Freundel.